Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Todesschützen von Bruno. Gerade sitze ich am Esstisch von Max Gröbel. Mir gegenüber er und seine Jägerkollegen Wolfgang Meyer und Bernhard Greinsberger. Das Gespräch geht schon gut anderthalb Stunden. Und ich habe ziemlich deutlich verstanden, sie wissen, wer Bruno erschossen hat.
Also das weiß ich schon noch. Ich habe mit einigen Jagdkameraden gesprochen, die vom Landratsamt angesprochen wurden, ob sie jetzt sich bereit erklären, den Bären zu erlegen.
An Brunos letztem Wochenende muss das Landratsamt Miesbach ein Team zusammenstellen, auf Anweisung des Umweltministeriums. Ein Team, das Bruno erschießen soll.
Dabei landen sie auch bei Max Gröbel. Der ist ja Jäger im Bereich Spitzingsee. Also genau in seinem Revier ist Bruno damals unterwegs. Das zeigen Spuren, die der Bär hinterlässt.
Somit hat man sich durchaus manchmal unwohl gefühlt, vor allem nachts, wenn man dann spät am Abend vom Ansitz zur Hütte zurückmarschiert ist, war einem durchaus manchmal ein bisschen unwohl.
Da liegt es nahe, dass das Landratsamt auch Max Gröbel fragt. Würdest du Bruno im Ernstfall erschießen?
Also ich war ja damals auch in der Situation, dass der Bär durchaus bei mir im Revier vor meiner Büchse landet.
In seinem Kopf kreisen tausend Fragen. Will ich derjenige sein, der den Lieblingsbären der Deutschen einfach abknallt? Will ich dieses Bruno-Sommermärchen beenden und damit den ganzen Hass der Tierschützer auf mich ziehen?
Das habe ich für mich gleich schon klar gemacht. Auf gar keinen Fall werde ich den schießen. Also selbst wenn ich dürfte.
Nee, Max Gröbel will nicht derjenige sein.
Ich hätte den Mut nicht gehabt.
Aber das Landratsamt braucht trotzdem jemanden, der es macht.
Ich glaube, das war eher schwierig, jemanden zu finden, der dann diese Vorgabe, die ja kam vom Ministerium, umzusetzen.
Das Landratsamt versucht alles. Sie fragen viele Leute, könnt ihr helfen? Traut ihr euch das zu? Auch Bekannte von Max Gröbel.
Die haben das alle abgelehnt. Vor allem auch Berufsjäger sind da dabei gewesen, die von vornherein gesagt haben, also das mache ich auf gar keinen Fall. Ich will mich der Gefahr gar nicht aussetzen, dass ich dann an den Pranger gestellt werde.
Das muss man sich mal vorstellen. Die Bruno-Ultras bauen in diesen Tagen so einen riesigen Druck auf, dass kein Jäger die Aufgabe übernehmen will. Niemand will Bruno erschießen. Aber irgendwie ist den Jägern auch klar,
irgendjemand muss handeln.
Am 26. Juni, nur 3 Tage, nachdem die Abschussgenehmigung wieder in Kraft gesetzt wurde, quartiert sich ein Abschussteam bei Senderin Doris ein, oben auf der Kümpfelalm, und erschießt den Bären in den frühen Morgenstunden.
Aus meinem Gespräch mit den 3 Oberjägern von Miesbach wird mir klar, okay, ich glaube ihnen, sie waren's nicht. Mir ist aber auch klar, sie wissen, wer es war. Also, wer hat denn jetzt Bruno erschossen?
Es ist leider so, dass die Nachfrage immer kommt und nach so langer Zeit noch nicht beendet wird.
Ich spüre richtig, wie ungern die 3 über das Thema reden. Die Wer-war's-Frage wurde ihnen so oft gestellt. Sie wollen es einfach nicht sagen.
Einerseits kann ich es verstehen. Andererseits ist die Zeit doch so weit fortgeschritten, dass man auch sagen muss, jetzt ist gut.
Jetzt ist gut, wollte ich eigentlich nicht hören. Ich war in dem Moment ganz schön enttäuscht. Vielleicht haben sie mir das angesehen. Weil irgendwie merke ich nämlich, dass sie mir vielleicht doch noch helfen wollen. Dass sie mir ein Detail zur Frage, wer Bruno erschossen hat, vielleicht doch noch verraten wollen.
Und dann ist da ja immer noch das Gerücht, der Schütze hätte nach dem Abschuss damit geprahlt, Bruno erschossen zu haben. Wie passt das alles zusammen?
Bruno der Bär, das ist ein Star.
In Bayern herzlich willkommen.
Die haben ja gar keine Ahnung.
Es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist.
Irgendjemand muss handeln.
Da gibt es nur die Lösung.
Der gehört erschossen.
Und dann ist er tot.
Das ist Wild Crimes. Jagd auf Bruno.
Schafft die Jagd ab!
Wer hat Bruno erschossen?
Folge 4. La Familia.
Ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Dennis Müller. Die 3 Jäger wollen mir den Namen des Mannes nicht verraten, der Bruno erschossen hat. Obwohl sie ihn kennen. Ich habe es natürlich auch mal wieder ohne Mikro versucht, aber leider keine Chance.
Du hast jetzt mit so vielen Menschen gesprochen, die angeblich den Namen kennen. Jetzt weißt du, die drei Jäger kennen ihn definitiv. Du sitzt also an der Quelle. Und die wollen den Namen einfach nicht rausrücken.
Ganz ehrlich, ich habe mir schon während des Interviews die Frage gestellt, ob es wirklich so schlimm ist, wenn ich den Namen nicht erfahre. Weil als ich so mit denen geredet habe, habe ich total verstanden, warum ihnen diese Geheimhaltung so wichtig ist. Warum sie damals überhaupt beschlossen wurde. Ich meine, ich habe ja mit einem falsch Beschuldigten gesprochen. Und der hat mir buchstäblich gesagt, dass er Angst hatte, dass die Bruno Ultras sein Haus anzünden. In was für eine Angst müssen da die tatsächlichen Schützen erst leben? Das Risiko, dass dieser Hass von damals wieder hochkommt und sich dann gegen einen von ihren Kollegen richtet, das ist den drei Jägern vermutlich einfach zu hoch.
Klar, du hättest noch weitere Wochen durch Miesbach fahren und Jäger befragen können. Irgendwann hättest du vielleicht sogar den richtigen Namen bekommen. An der Stelle des Schützen würde ich auch nicht wollen, dass die Öffentlichkeit meinen Namen kennt. Ich hätte auch keine Lust auf wild gewordene Bruno-Fans vor meiner Tür.
Aber ich denke mir so, wenn ich schon mal bei den drei Oberjägern am Esstisch sitze, dann will ich schon versuchen, doch noch etwas mehr herauszufinden. Mir fällt auf, während es um den Abschuss geht, redet fast nur noch Wolfgang Meier. Er ist ja der Verbandschef der Jäger in Miesbach. Und irgendwie wirkt es fast so, als wollte er mir dann doch noch einen kleinen Tipp geben.
Ich denke, die Ausführung damals hat unter Beweis gestellt, dass das profimäßig gemacht wurde. Es hat ja im Nachhinein auch über den Abschuss als solchen selbst keine Diskussion gegeben. Es war absolut profimäßig gemacht und war nichts verkehrt dran.
Ich habe die Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, der wurde unter Leib geschossen. Das ist eigentlich, nee,
zweiter. Also so viel, das kann ich widersprechen massiv. Das war absolut profimäßig und der Schütze hat optimal getroffen.
Dann, das klingt aber jetzt fast, als wären Sie dabei gewesen.
Dennis, wie hat Wolfgang Meier da auf dich gewirkt?
Also klar, Wolfgang Meier war es, denke ich, nicht. Aber er kennt die Schützen wohl ziemlich gut. Es klingt so, als wollte er echt gar keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass da alles korrekt abgelaufen ist. Er stellt sich quasi schützend vor die Schützen.
Aber ich kann nur so viel sagen, es waren alle Profis in verschiedenen Arten.
Profis? Was soll das denn überhaupt heißen? Was macht ein Schützen in so einem einmaligen Fall überhaupt zu einem Profi?
Er soll wohl sehr gut darauf vorbereitet gewesen sein. Er hat zum Beispiel eine spezielle Munition für große Wildtiere verwendet, die nicht unbedingt jeder Hobbyjäger im Waffenschrank rumliegen hat. Und das mit dem Profi deckt sich mit anderen Quellen. Der Fokus hat zum Beispiel kurz nach Brunos Abschuss geschrieben, bei Brunos Mördern, ja, die nennen die wirklich Mörder, soll es sich um folgende Personen handeln. Um einen Polizeioberkommissar aus dem Oberland, einen Beamten aus dem Landratsamt Miesbach und zwei weiteren Polizisten mit Jagdschein.
Da ist zwar noch von vier Tätern die Rede, was sich ja später als falsch erweisen wird, aber trotzdem. Offensichtlich sind hier keine Wilderer am Werk und auch kein Fotograf oder Bärenfleischliebhaber.
Profis. Nur weil jemand weiß, was er tut, heißt für mich aber noch lange nicht, dass man nach dem Abschuss nicht damit prahlen könnte.
So soll es ja laut einem Gerücht gewesen sein, das seitdem im Umlauf ist.
Und das echt eine wichtige Rolle für uns spielt. Wir müssen am Ende dieser Folge ja die Frage beantworten, ob der Abschuss von Bruno gerechtfertigt war. Ob da einer geschossen hat, der einfach nur Bock hatte, einen Bären abzuknallen, das macht da schon einen Unterschied.
Das Schlimmste aus meiner Sicht ist diese Spekulationsblase. Genau. In alle Richtungen. Schussgeil, Jäger, Trophäe. Und das hält ja scheinbar 18 Jahre, oder wie lange?
Das hält immer noch, weil immer noch das Gerücht zum Beispiel umgeht, danach hätte derjenige oder diejenigen, es wird von einem gesprochen in dem Beispiel, der hätte damit geprahlt, überall. Hätte damit gesagt, ich habe den Bären erschossen und so weiter. Sie schütteln den Kopf oder beziehungsweise sie lachen fast schon. Das können sie ausschließen auch, oder wie?
Wenn jemand, der wo so informiert ist, eher nach in der Wirtschaft irgendwo prallen würde, dann würde er nicht ernst genommen. Und würde er ernst genommen, dann hätte er massiven Ärger.
Der Verbandspräsident sagt also, dass derjenige richtig Stress bekommen würde, wenn er einfach so in einer Wirtschaft, beim Zipfelwirt, herumposaunen würde, dass er derjenige ist, der den großen Bruno abgeschossen hat. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens mal beim Zipfelwirt angerufen. Dass bei ihm jemand geprahlt hätte, hält er auch für, Zitat, eine absolute Mär.
Und ganz ehrlich, es wäre auch einfach nicht so schlau. Wir haben ja gesehen, wie wild einige Tierschützer damals drauf waren. Wie krass Verdächtige damals angefeindet wurden. Sich unnötig und ganz bewusst in so eine Gefahr zu bringen, klingt für mich eher unrealistisch.
Die Jäger sagen also, die Schützen hatten keinen Spaß daran, Bruno zu erschießen. Es war nicht ihr großer Lebenstraum. Es war ganz einfach Dienst nach Vorschrift.
Eigentlich die Ausführung einer Vorgabe, einer staatlichen Vorgabe. Und irgendjemand, auch wenn jetzt die drei das nicht gemacht hätte, würden andere drei gefunden worden sein.
Der Schütze hatte also keine Wahl. Seine eigene Meinung zum Abschuss war da irrelevant. Ob Brunos Tod gerechtfertigt ist, musste und durfte er in dem Moment gar nicht beurteilen, als er auf den Bären gezielt und die zwei tödlichen Schüsse abgefeuert hat.
Unser Ziel war es ja, den Todesschützen von Bruno zu interviewen. Aber ganz ehrlich, wenn wir dem glauben, was die drei Jäger uns da erzählt haben, dann hätten wir vermutlich nicht viel davon. Er könnte uns nicht mehr sagen als, ja, ich habe halt meinen Job erledigt. Ich sehe also ein, es gibt kein Interview und das ist für mich okay.
Natürlich ist das schade, aber ich finde auch, wir haben das Motiv des Schützen geklärt. Und das ist für uns ja das Entscheidende. Im Hinblick auf die große Frage, war der Abschuss von Bruno gerechtfertigt oder nicht? Um die Frage beantworten zu können, fehlt uns aber noch ein Puzzlestück. Und das haben wir sogar schon ein paar Mal gestreift, nämlich Brunos Herkunft. Er kommt ja aus dem Trentino in Italien. Das ist ein bergiges Gebiet zwischen dem Gardasee und Südtirol. Dort ist letztes Jahr etwas passiert. Und das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf Brunos Fall.
An der Stelle ein kleiner Disclaimer. Es folgen explizite Details über den Tod eines Menschen.
Es ist der frühe Abend des 5. April 2023, der Mittwoch vor Ostern. Ein sportlicher junger Mann joggt durch den Wald, oberhalb des Dorfes Caldes im Val di Sole im Trentino. Der Mann heißt Andrea Papi. Er ist 26 Jahre alt, Sportstudent und kennt die Waldwege um sein Heimatdorf gut. Er geht hier ständig joggen. Dieses Mal wird er nicht nach Hause zurückkommen.
Einige Stunden später wird Andrea Papis Leiche gefunden. Nicht auf dem Weg, sondern abseits, im Dickicht. Ein gutes Stück den Steilhang hinunter. Die Arme, das Gesicht und der Bauch sind voller tiefer Kratz- und Bisswunden. Die Autopsie zeigt, dass Andrea Papi durch den Angriff eines Bären gestorben ist. Genauer gesagt, durch den Angriff einer Bärin. Das ergibt die DNA-Analyse.
Die letzten Minuten im Leben von Andrea Papi lassen sich im Nachhinein nur wenig rekonstruieren. Anhand von Blutspuren und niedergetrampeltem Gebüsch können die Ermittler zumindest nachvollziehen, dass Andrea erst die Forststraße entlang gelaufen ist, dann aber plötzlich zwei Kurven abschnitt und geradewegs den Hang hinunterrannte. Durch steiles Gelände mit dichtem Unterholz. Bis zu dem Baumstamm, wo ihn die Bären wohl einholt. Und wo Spürhunde und ein Feuerwehrmann aus dem Suchtrupp noch in derselben Nacht seine Leiche finden.
In der Nähe des Toten wird ein Stock gefunden. Er ist voller Blut, heißt es später. Vermutlich hat Andrea Papi versucht, sich damit vor der Bärin zu verteidigen. Die Meldung des getöteten Joggers aus dem Trentino geht durch die Medien. Nicht nur in Italien, auch außerhalb.
Aus dem ganzen Tal sind die Menschen heute in die kleine Gemeinde Caldes gekommen, um sich von Andrea Papi zu verabschieden.
Der 26-jährige Jogger stammte aus der Gegend. Von seiner Tour am Mittwoch kam der Sportstudent nicht mehr nach Hause.
Er war ein außergewöhnlich freundlicher junger Mann. Es schmerzt uns alle so sehr.
Seine Leiche wurde neben einem Forstweg gefunden. Tiefe Bisswunden weisen auf den Angriff eines Bären hin.
Der Vorfall hat eine hitzige Debatte über das Zusammenleben von Mensch und Bär ausgelöst.
Eine hitzige Debatte ausgelöst? Das ist noch untertrieben, finde ich. Bären sind schon seit Jahren ein Riesenthema im Trentino.
Und der Tod von Andrea Papi heizt die Stimmung so richtig an. Viele Leute haben Angst, sobald sie das Haus verlassen.
Vor ein paar Jahren gab es hier nur ein paar Bären. Inzwischen sind es sehr viele geworden.
Es musste wohl erst jemand sterben, bis hier etwas passiert. Das ist bedauerlich.
Wenn jetzt nicht etwas gegen die Bären unternommen wird, wird es hier eine Revolte geben. Man kann nicht mehr in den Wald gehen, weder zum Holzfällen noch zum Pilze sammeln. Alle haben Angst.
Es gibt da im Grunde zwei Lager. Ein Lager, das die Bären schützen will. Und das andere Lager, das gegen die Bären ist und will, dass sie abgeschossen werden. Im Prinzip wie damals in Deutschland bei Bruno, nur dass es um viel mehr Bären geht.
Die Tierschützer und Bärenfreunde halten ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Bär für möglich. Sie sagen, dass es dafür vor allem mehr Aufklärung in der Bevölkerung braucht. Dass die Menschen einfach wissen müssen, wie man sich richtig verhält, um so einen Vorfall wie den Tod von Andrea Papi zu vermeiden.
Die Gegner fordern, wir im Trentino müssen die Bärenpopulation rigoros verkleinern, sprich abschießen. Auch der Regierungschef vom Trentino fordert das. Er hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Damit können viel mehr Bären abgeschossen werden als bisher.
An dieser Stelle müssen wir mal erklären, woher diese Bären im Trentino überhaupt kommen. Immerhin war auch Bruno einer von ihnen, bevor er nach Österreich und dann weiter nach Bayern gewandert ist. Dass es in den Wäldern im Trentino, mitten in Europa, heute überhaupt Bären in freier Wildbahn gibt, das liegt nämlich an einem großen Wiederansiedlungsprojekt. Das nennt sich Life Ursus.
Die Bären leben nämlich nicht im Trentino, weil es dort so schön ist. Ist es zwar, aber das ist nicht der Punkt. Die Bären wurden schon vor vielen Jahren bewusst ins Trentino gebracht. Wir haben uns mit einem Italiener unterhalten, der das Projekt Life Ursus von Anfang an begleitet. Alberto Stoffella.
Saluti, saluti.
Stoffella ist Bärenexperte und kümmert sich bis zu seiner Rente um die Bären im Trentino. Er hat längeres, graues Haar und einen struppigen Vollbart. Er liebt Bären, hat eine Bärenhundestaffel gegründet und wurde sogar selbst schon einmal zum richtigen Bärenpapa.
Von all meinen Kollegen in Italien bin ich der Einzige, der drei kleine Bären gerettet und sich um sie gekümmert hat. Sie waren aus verschiedenen Gründen mutterlos. Später konnten wir sie wieder in die Freiheit entlassen.
Alberto Stoffella erzählt uns, in den Wäldern bei ihm im Trentino hat es schon immer Braunbären gegeben. Aber mit der Zeit wurden es immer weniger. Und die paar, die übrig geblieben sind, waren dann irgendwann zu alt, um Kinder zu bekommen.
Das Trentino ist damals der letzte Ort in den Alpen, an dem noch einige Bären überlebt haben. Wir sprechen von zwei oder drei. Das war bis in die frühen 1990er Jahre. Der letzte einheimische Bär im Trentino verschwand in den frühen 2000er Jahren. So wurde die Idee geboren.
Die Idee, damit meint er das Bärenprojekt. Und das ist der Plan. Damit im Trentino weiterhin Bären leben können, sollen junge Braunbären in Slowenien gefangen und dann in einen Nationalpark nach Italien gebracht werden.
Zuerst führen Bärenexperten eine Machbarkeitsstudie durch, um zu prüfen, ob der Plan überhaupt aufgehen kann. Zwischen 1999 und 2002 werden 10 Bären umgesiedelt, 3 Männchen und 7 Weibchen.
Alberto Stoffella fängt die Bären in Slowenien mit ein und er ist dabei, als sie im Trentino freigelassen werden. Wenn sich die Luken der Käfige öffnen und die Bären in den Wald rennen, passt er auf, dass niemandem etwas passiert. Und er kümmert sich später auch darum, wenn es Probleme mit den Bären gibt. Wenn ihr mehr erfahren wollt über das Life-Ursus-Projekt, dann empfehlen wir euch den Doku-Film Gefährlich nah in der ARD-Mediathek. Es geht darum, wie Mensch und Bär zusammenleben können. Oder auch nicht. Mit dabei ist auch Alberto Stoffella.
Man kann sich jetzt ganz zu Recht folgende Frage stellen. Warum will man überhaupt Bären im europäischen Wald haben? Das ist so. Große Beutegreifer wie Bären gehören zum Gleichgewicht in einem Ökosystem dazu. Und weil Bären schon lange ein Teil des Ökosystems vom Trentino sind, ergibt es auch Sinn, die Art weiterhin dort zu haben. Finden zumindest die Experten.
Aber die Bevölkerung im Trentino sieht das mit der Zeit anders. Denn die Wiederansiedlung der Bären klappt besser als gedacht. Schnell leben in der Region über 100 Bären. Und sie kommen immer wieder den Menschen in die Quere.
Andrea Papi ist der erste Mensch, der durch einen Bären aus dem Life-Ursus-Projekt ums Leben kommt. Das war letztes Jahr, 2023. Mehr als 20 Jahre nach Beginn der Wiederansiedlung. Aber das Krasse ist, sein Tod hätte eigentlich verhindert werden können. Wären da nicht ein paar Tierschützer gewesen.
Die Bären, die Andrea Papi brutal getötet hat, hat einen Namen. Gaia. Viele Jahre lang gilt sie als total brav. Sie lebt zurückgezogen und ist extrem ruhig. Bis zu diesem einen Sommertag im Jahr 2020.
Das war 3 Jahre vor der tödlichen Begegnung mit Andrea Papi. Da greift Gaia schon einmal 2 Männer an. Die Bärin wirft die beiden Männer zu Boden, beißt und kratzt sie. Einem der beiden bricht sie mit Leichtigkeit das Schienbein, und zwar dreifach. Die Männer aber überleben den Angriff.
Solche Angriffe klingen echt heftig, und das sind sie auch. Für den Bärenexperten Alberto Stoffella kommen sie aber nicht sehr überraschend.
Das war natürlich auch in der Machbarkeitsstudie enthalten. Die Anwesenheit des Bären ist ein Risikofaktor. Zweifelsohne ist das Risiko sehr gering.
Okay, das heißt, die haben einfach damit gerechnet, dass sowas passiert. Und trotzdem haben sie die Bären dort angesiedelt.
Das stimmt. Das Risiko ist gering, aber es ist da. Alberto Stoffella sagt, entscheidend ist, wie die Bevölkerung über dieses Risiko aufgeklärt ist. Für ihn sind die Angriffe Unfälle. Und Unfälle kann man seiner Ansicht nach vermeiden, wenn man weiß, wann und warum die Bären Menschen angreifen.
Ich meine, der Mensch ist keine Beute für den Bären. Die Aggression ist eine Verteidigung, besonders bei Weibchen mit Jungen oder um die Nahrung zu verteidigen.
Die Bären haben eigentlich kein Interesse daran, Menschen ernsthaft anzugreifen. Meistens täuschen sie einen Angriff auch nur an. Das hat Bruno ja auch bei Christian Gareis gemacht. Das war der Typ, der den Bären ja eine ganze Weile lang verfolgt, bis Bruno dann auf ihn zugelaufen kommt. Man nennt das Scheinangriff, erklärt Alberto Stoffella.
Über die Jahre von 1999 bis jetzt gab es bei uns mehrere Scheinangriffe. Die klassischen Fälle sind Jogger, die in den Wäldern sehr schnell und leise laufen und dann plötzlich auf den Bären treffen. Und dann gibt es noch Leute, die mit einem freilaufenden Hund unterwegs sind. Der Hund provoziert den Bären, der dann auf den Hund reagiert, aber der Hund geht zurück zu seinem Besitzer. Dann kann ein Problem entstehen.
Bei Bruno hätte das ja durchaus auch passieren können. Denkt mal zurück an sein letztes Wochenende. Da sind manche richtig nah an ihm dran, weil sie ihn noch mal in echt sehen wollen, den süßen, flauschigen Bruno von den Fotos.
Zurück ins Jahr 2020. Die Bärin Gaia hat die beiden Männer nur gekratzt und ein Schienbein gebrochen. Nicht getötet. Aber sie soll trotzdem abgeschossen werden, damit sie kein zweites Mal auf Menschen losgeht.
Eine Sache macht die Entscheidung, was mit Gaia passieren soll, aber echt schwierig. Sie ist Mutter. Gaia hat die beiden Männer wohl angegriffen, weil sie ihre Jungen verteidigen wollte. Die Tierschützer sind sich einig. Die Jungen brauchen ihre Mutter. Gaia darf nicht abgeschossen werden. Also protestieren sie gegen den Abschuss. In ganz Italien gehen die Leute auf die Straße.
Eine Tierschutzorganisation klagt gegen das Todesurteil. Und das erfolgreich. Ein Gericht stoppt den Abschuss in letzter Minute. Sie darf weiterleben und sich um ihre Jungen kümmern. Es soll eine andere Lösung für sie geben.
Nachdem sie gefangen worden war, wurde ihr ein Funkhalsband angelegt, um ihre Bewegungen zu verfolgen, um sie unter Kontrolle zu halten. Es zeigte sich, dass sie in einem sehr unwegsamen und kleinen Gebiet lebte. Es war nicht so, dass sie viel herumgestreift wäre.
Von Gaia sieht und hört man dann lange Zeit nicht mehr viel. Sie lebt wie ein Geist im Wald. Aber sie gilt weiterhin als Risiko. In Gutachten und Berichten von 2021 und 2022 warnen Experten vor den Wildtieren im Nationalpark. Diese Bärin könnte nämlich jederzeit wieder Menschen angreifen.
Und genau so kommt es. Im April 2023. Andrea Papi joggt im Wald, trifft dort auf Gaia. Die geht auf Andrea Papi los und er stirbt. 3 Jahre nach dem ersten Angriff ist jetzt der Worst Case eingetreten. Gaia hat jemanden umgebracht. Das Resultat? Gaia soll doch wieder abgeschossen werden. Aber die Tierschützer gehen wieder dagegen vor. Heißt, der Abschussbefehl wird wieder außer Kraft gesetzt und Gaia wird gefangen.
Warum dieser Fall für uns so wichtig ist, ist folgendes. Hätten sie Gaia 2020 erschossen, wäre Andrea Papi noch am Leben. Anders gesagt, der tödliche Angriff auf ihn konnte nur passieren, weil Tierschützer vorher Gaias Abschuss verhindert haben.
Und das bringt uns wieder zurück zu Bruno. Angenommen, Tierschützer hätten es geschafft, seinen Abschuss zu verhindern, hätte Bruno dann auch einen Menschen umgebracht? Das kann natürlich niemand sagen. Aber dass der Vergleich zwischen Bruno und Gaia nicht so weit hergeholt ist, zeigt vor allem ein Fakt. Gaia ist einfach Brunos Schwester.
Wir müssen jetzt mal kurz in Brunos Familiengeschichte eintauchen. Bruno und Gaia, das sind schon mal Problembär-Geschwister. Aber in ihrer Familie gibt es noch viel mehr Problembären. Wir haben es hier quasi mit einer ganzen Problembär-Familie zu tun.
Die Mutter von Bruno und Gaia heißt Jurka. Sie war einer der Bären, die aus Slowenien ins Trentino gebracht wurden. Genauso wie der Bär José, mit dem sie 5 Bärenkinder hatte. Und weil die Namen von Jurka und José beide mit J beginnen, wurden die Kinder JJ1 bis JJ5 genannt.
Das ist gängig, dass die Nachkommen bei Live-Ursus mit so einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen benannt wurden. Aber natürlich haben viele Bären auch richtige Rufnamen bekommen, wenn es denn einen Grund dafür gab.
JJ1 war der Erstgeborene, unser Boy Bruno.
Gaia heißt mit offiziellem Namen JJ4, ist also das 4. Kind. Und dann gab es da noch den Bruder, JJ2, auch Lumpatz genannt. Das bedeutet Lausbub. Lumpatz machte 2005 in der Schweiz Probleme und gilt später als verschollen. Vermutlich haben ihn Wilderer getötet.
Und JJ3 ist ebenfalls in die Schweiz und hat dort ebenfalls randaliert. Er ist super schnell von einem Ort zum nächsten gewandert, genauso wie sein großer Bruder Bruno. Und genau wie Bruno wurde er 2008 zum Risikobären hochgestuft und erschossen.
Der Jüngste in der Familie, JJ5, hat in Italien Ziegen und Hühner gerissen, Biotonnen in Siedlungen geleert und Bienenstöcke geräubert. 2008 ist er bei einem missglückten Fangversuch gestorben.
Das muss man sich mal vorstellen. Alle 5 Geschwister haben auf ihre Art Stress gemacht. Viele denken, das kann doch kein Zufall sein. Bruno, Gaia und Co. müssen schlecht erzogen worden sein.
Und zwar von ihrer Mutter, Jurka.
Für manche Bärenexperten ist Jurka der Urproblembär bei Live Ursus. Jurka hat nämlich irgendwann gecheckt, in der Nähe von Menschen komme ich easy an Essen, die am Hühnerställe, Schafherden, Futterstellen für Rehe, Mülltonnen, alles Mögliche.
Möglicherweise hat sie das schon in Slowenien gelernt. Vielleicht kam das aber auch erst im Trentino. Denn angeblich haben italienische Hotelmitarbeiter die Bären angefüttert, um eine Attraktion für Touristen zu bieten. Das vermuten zumindest einige Experten. Klare Beweise gibt es dafür aber keine.
Was klar ist, Jurka sucht immer wieder die Nähe zu Menschen und macht richtig Randale. Und sie ist dabei echt schlau. Sie schafft es zum Beispiel, ganze Stromzäune lahmzulegen. Damit schützen Bauern ihre Obstplantagen. Aber Jurka juckt es nicht, sie klaut einfach haufenweise Äpfel.
Man muss sagen, ja, Jurka ist echt ziemlich intelligent. Wirklich aggressiv wird sie aber nie.
Warum wir euch die Basics von Jurkas Origin-Story erzählen? Es gibt da eine Theorie. Die Theorie, dass Jurka ihre Tricks an ihre Kinder weitergegeben hat. Jurka soll zum Beispiel eine echte Leidenschaft für Hühnerställe gehabt haben. Kein Wunder, könnte man also denken, dass der kleine Bruno den Hühnerstall von Karl Walter in Greinau ausgeräumt hat.
Albertus Dorfella hält die Theorie aber für Quatsch. Er glaubt nicht, dass allein die Erziehung einen Bären zum Problembären machen kann. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass alle von Jurkas Kindern Probleme machen. Und Jurka selbst ist auch nicht besser.
Auch als ihr Sohn Bruno schon längst tot ist, richtet Jurka immer noch viele Schäden im Trentino an. 2008 reicht es den italienischen Bärenexperten dann. So kann es nicht weitergehen. Sie befürchten, dass Jurka das ganze Bärenprojekt in Gefahr bringt.
Man will sie nicht mehr in der freien Wildbahn im Trentino lassen, weil sie immer wieder in die Nähe der Menschen kommt. Und ganz woanders hinbringen, zum Beispiel nach Finnland oder Alaska, kann man sie nicht. Experten sind sehr vorsichtig, eine Tierart einfach so in eine komplett neue Region zu bringen, weil sie in das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Arten eingreifen. Jurka kommt also erstmal in ein kleines Gehege in Italien.
Aber da bleibt sie nur kurz. Jemand möchte, dass Jurka ein schönes Zuhause bekommt. Dieser jemand heißt Rüdiger Schmiedl. Er ist damals Chef der Stiftung für Bären. Die betreibt 2 Bärenparks im Schwarzwald und in Thüringen. Wir haben mit Schmiedl gesprochen. Wie viele Menschen in diesem Podcast weiß er absolut alles über Bären. Zum Beispiel diesen Fakt hier.
Ein Bär kann 140 Kräuter unterscheiden.
Oder diesen Fakt.
Bären fressen übrigens wahnsinnig viel Gras, also wie Kühe, nur dass sie eben nicht so viel Milch geben.
In den Parks von Rüdiger Schmiedl leben ehemalige Zirkus- und Zoobären gemeinsam in einem großen Gehege. Dort haben sie super viel Platz. Und da soll 2010 auch die Mutter von Gaia und Bruno rein, Jukka.
Aber die hat sofort wieder andere Pläne. Sie hat keinen Bock auf Rüdiger Schmiedls Bärenpark und versucht auszubrechen.
Das war ihr großes Ziel. Als sie gekommen ist, hat sie natürlich als erstes die Fichten genutzt und ist dort hochgeklettert, bis auf 30 Meter hoch, um zu schauen, okay, wo wäre denn jetzt meine Perspektive im Schwarzwald? Ging ja nicht, da wir einen doppelten Stromzaun haben und der doppelte Stromzaun sie abgehalten hat.
Sie versucht, die Stromzäune wie gewohnt abzustellen. Jukka probiert echt alles, um da rauszukommen.
Sie und die anderen Bären im Park, die könnten nicht unterschiedlicher sein. Zirkus- oder Zoobären sind laut Rüdiger Schmiedl ans Gehege gewöhnt. Sie sind gemütlich und machen nicht so viel Action wie Jukka.
Ein Wildbär hat eine Energie, wie man sie sich nicht vorstellen kann. Er legt am Tag 60 Kilometer zurück und geht Steigungen rauf, wo kein Fahrzeug und kein Mensch mehr hochsteigen kann. Und das mit einer unglaublichen Wucht und mit einer Körpermasse, wo die Muskeln natürlich, das ganze Muskelpaket voll in Aktion ist, das können Sie mit einem Zirkusbär überhaupt nicht vergleichen. Ja, also das ist wie, ja, ich möchte mal sagen, ein normaler Mensch, der täglich nur seiner Arbeit nachgeht, und einem Sportler.
Jukka ist also Leistungssportlerin. Sie geht ständig am Zaun entlang, um eine Lücke zu finden, durch die sie ausbrechen kann. Und dabei entwickelt sie so eine Art Zwangsstörung. Macht den ganzen Tag nichts anderes, als am Zaun zu trotten.
Das Ganze wird bei Jukka mit den Jahren richtig manisch. Sie lebt übrigens noch heute im Bärenpark im Schwarzwald.
Ja, und wir haben natürlich dort ihre ganzen Lebensphasen erlebt und müssen natürlich jetzt nach 13 Jahren auch eine Bilanz ziehen. Und die Bilanz heißt eben auch, Achtung, Wildtiere sind keine Zoo- oder Zirkustiere.
Von der wilden, rebellischen Jukka ist nicht mehr viel übrig. Und Rüdiger Schmiedl, der mittlerweile im Ruhestand ist, hat daraus gelernt.
Der Wildinstinkt wird gebrochen durch Gefangenschaft. Irgendwo ergeben sich die Tiere und sagen, okay, es hat ja sowieso keinen Zweck, ich wäre ja überall behindert. Also verhalte ich mich jetzt so, wie ich eigentlich mich nicht verhalten würde. Das ist aus der Sicht des Tierschutzes Tierquälerei.
Wir sprechen mit Rüdiger Schmiedl auch über Bruno. Er kennt ihn gut. Damals im Sommer 2006 hat Rüdiger Schmiedl sogar überlegt, Bruno in seinen Park zu holen. Er dachte, vielleicht kann ich ihn vor dem Abschuss retten. Heute, wo er weiß, wie es Jukka geht, schaut er anders auf die Idee.
Heute bin ich froh, dass wir den Bruno nie in Gefangenschaft bekommen haben. Es wäre nicht gut gewesen, wenn wir Bruno eingefangen hätten und eingesperrt hätten. Er hätte gelitten, so wie alle Wildbären, die wir in die Gefangenschaft bringen, leiden.
Das zu hören, ist echt krass für mich, weil für mich war das immer die Lösung für Bruno. Damals, als ich das mit 10 Jahren verfolgt habe. Bruno einfangen und in einen super tollen Bärenpark bringen, klingt doch mega. Und jetzt kann selbst der Leiter von so einem Park den Abschuss von Bruno nachvollziehen.
Dann ist Töten vielleicht effektiver, als dass man dieses Tier, ich sage, noch jahrelang quält.
Naja, da stellt sich mir aber auch die Anschlussfrage, warum der Mensch das Recht hat, ihm das Leben zu nehmen. Warum sollte eine andere Gattung, nämlich der Mensch, das entscheiden dürfen?
Das ist ja eh ein Grundproblem bei Tieren, dass sie halt leider mal nicht sprechen können. Also, sie können dir nie sagen, ne, was ist für sie besser. Wir müssen immer uns über sie erheben und müssen immer sagen, nee, das ist bestimmt das, was der Bär wollen würde.
Ja,
und das
genau.
Ist das absolute Dilemma, glaube ich, an der ganzen Situation. Also Anne, ich glaube, wir haben jetzt alle Puzzleteile zusammen, um zu beurteilen, ob Bruno zu Recht abgeschossen wurde oder nicht.
Ich denke auch. Wir haben über alle Möglichkeiten gesprochen, mit denen man Bruno noch hätte retten können. Die Fangversuche der finnischen Bärenjäger oder Henning Wiesner und sein Blasrohr.
Und wir haben die große Was-wäre-wenn-Theorie gecheckt. Also was passiert wäre, wenn Bruno gefangen worden wäre. Wie das Leben für einen Wildbären im Gehege so aussieht, am Beispiel von Brunos Mutter Jukka.
Oder was möglicherweise passiert wäre, wenn Bruno ernsthaft einen Menschen angegriffen hätte, so wie seine Schwester Gaia letztes Jahr.
Aber die Antwort auf unsere große finale Frage, die sind wir euch jetzt noch schuldig. Und dafür wollte ich an einen ganz besonderen Ort gehen.
Ja, was glaubst du, wo gehen wir jetzt hin?
Ich habe absolut gar keine Ahnung. Nicht Kaffee trinken wahrscheinlich.
Nee, es wird aufregend.
Okay.
Es wird sehr aufregend.
Dennis hat mich an einen Ort gebracht, der mich nochmal anders auf den Fall blicken lässt.
Anne und ich stehen mit unseren Mikros vor dem Schloss Nymphenburg in München. Da drin ist das Museum Mensch und Natur. Da sind wir rein. Im Museum Mensch und Natur wollen wir den besuchen, um den es hier schon die ganze Zeit geht. Unseren Boy Bruno, höchstpersönlich. Er steht hier irgendwo, also natürlich ausgestopft.
Wir laufen vorbei an Museumsräumen über Steine und Mineralien, das Nervensystem und das Gehirn, über Landwirtschaft und Wildtiere im Alpenraum. Und dann...
Und ich glaube, ich schaue mal hier um die Ecke. Ich habe ihn gerade schon gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen.
Das wow. Spiegelbild siehst du, ne? Lass uns mal reingehen.
Okay.
Also wir gehen jetzt in einen großen Raum. In der Mitte steht ein Glaskasten. Und wir sehen jetzt Bruno ins Gesicht.
Der ist gar nicht so groß.
Aber das ist schon krass, ne? Das ist der Bär, der wirklich ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt, die New York Times hat berichtet. Über diesen Bären. Und der hat alle auf Trab gehalten, wochenlang. Und der steht jetzt hier vor uns.
Ich meine, der Bär lebt nicht mehr offensichtlich und uns trennt jetzt auch eine Glasscheibe. Und ich habe ja gerade gesagt, dass der gar nicht so groß ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich diesen Bären in freier Wildbahn auf meiner Joggingrunde vielleicht gesehen hätte, ich hätte Angst gehabt. Ich hätte richtig doll Angst gehabt. Aber er sieht nicht unheimlich aus, muss ich sagen.
Ja.
Oder was denkst du?
Aber hast du ihn schon tief in die Augen geschaut einmal?
Nein, noch nicht.
An den Wänden, also um den ausgestopften Bruno herum, hängen Infotafeln, Bilder und Zeitungsartikel. Man kann sich Videos anschauen und den historischen Bruno-Merch, wie zum Beispiel T-Shirts oder Trauerflaggen fürs Auto.
Es wirkt wie eine Art Mausoleum für Bruno. Dort ist echt alles über seine Geschichte gesammelt und ausgestellt. Wir erkennen vieles aus unserem Podcast wieder.
Das ist eine Sache, die wir gar nicht im Podcast erzählt haben, weil für die ganzen Wendungen dann so gar nicht genug Platz ist. Aber es gab irgendwann den Plan, dass ein Typ aus Hannover kommt mit einer Bärin im Gepäck, um Bruno anzulocken, also für die Betäubung.
Ja, möchtest du auch die Überschrift vorlesen, die hier steht?
Sexfalle für Braunbär Bruno, sehr gerne, natürlich.
Und das ist schon krass, die Informationen und Fotos hier nochmal kurz zusammengefasst im Museum zu sehen, weil wir uns ja wochenlang damit beschäftigt haben. Wir könnten echt noch Stunden hier stehen. Und zugegeben, wir versuchen da vielleicht auch, den letzten Punkt auf unserer To-Do-Liste noch ein bisschen weiter hinauszuzögern. Wir müssen ja noch eine große Frage beantworten.
Während wir da so stehen, muss ich dauernd an den 10-jährigen Dennis denken. Ich habe eine Ahnung, wie der zu unserer Frage steht. Aber wenn ich mich im Museum so umschaue, weiß ich auch, warum ich mich die ganze Zeit zurückerinnere. Um uns herum laufen mega viele Kinder und Jugendliche herum. Zum Beispiel so ein Mädchen, das vor dem ausgestopften Bruno steht.
Ja, ihr wolltet unbedingt zum Bruno, oder wie?
Das Mädchen ist 13 und heißt Anna. Sie ist mit ihrer Mutter und ihrer Tante da. Wir unterhalten uns ein bisschen. Anna war noch gar nicht auf der Welt, als Bruno abgeschossen wurde. Trotzdem kennt sie seine Geschichte. Ich erkläre ihr, vor was für ein Problem ich da gerade stehe.
Ich muss jetzt gleich diese Frage beantworten. Ob das gerechtfertigt war. Endgültig.
Soll ich es nicht gerechtfertigen?
Okay, soll ich Nein sagen?
Ja, bitte. Weil ich meine, warum erschießt man einfach so einen Bär? Der kann ja nichts dafür, dass er halt auch mal Hunger hat. Mein Gott.
Ja.
Weil eigentlich haben wir ja jetzt einfach jemanden unschuldig ermordet. So.
Ich unterhalte mich noch ein paar Minuten mit Anna und ihren Begleiterin. Und wir kommen dabei wirklich nochmal auf die unterschiedlichsten Argumente und Fragen. Hat ein Bär bei uns in Deutschland genug Lebensraum? Muss erst etwas passieren, bevor er abgeschossen werden darf? Hätte man Bruno nicht doch betäuben können? Und ich muss echt sagen, ich finde mich in vielem, was die 13-jährige Anna sagt, wieder. Und das macht es nicht gerade leichter.
Ja, viel Spaß. Ja, ich bin noch unentschieden. Ich bin noch unentschieden. Ihr habt mich jetzt nochmal richtig verwirrt. Ihr habt mich nochmal richtig verwirrt.
Nein, mir zuliebe.
Oh Gott. Wir stehen ihm jetzt wieder gegenüber.
Ja.
Bruno in seinem Glaskasten, wir davor. Und ich überlasse dir jetzt mal den Vortritt. Anne, ist der Abschuss von Bruno JJ1 gerechtfertigt oder nicht?
Um es mit einem Wort zu beantworten, und ich möchte aber gerne dann ganz viel dazu sagen, warum, würde ich die Frage mit Ja beantworten. Für mich. Zumindest heute. Einfach, weil ich finde, dass das Menschenwohl und Menschenleben
in meiner Vorstellung einfach ein bisschen wichtiger ist als das Tier. Wow, das klingt jetzt super kontrovers.
Der 10-jährige Dennis, weißt du, was der dir gerade sagen würde?
Der würde mich mit großen, traurigen Augen jetzt anschauen.
Ja.
Ja, also ne, vielleicht um meinen Gedanken noch mal ein bisschen greifbarer zu machen. Ich finde es sehr, sehr schwierig, zu warten, bis etwas Schlimmes passiert, um erst dann eine Handlung vorzunehmen. Ich fände es nicht okay, erst zu sagen, nein, ab dem 5. Ermordeten Menschen werden wir jetzt was tun. Das finde ich sehr schwierig. Wie geht's dir damit?
Also wenn ich jetzt wirklich mich auf ein Wort auch beschränken soll, dann sage ich auch, war der Abschluss gerechtfertigt? Ja, war er. Er war gerechtfertigt. Ich muss es sagen, und für mich, ähnlich wie für dich, ist es so, man kann nicht mit deutlichen Anzeichen, wohin sich dieser Fall entwickeln wird, warten, bis der erste Mensch gestorben ist.
Wir haben dort im Museum vor dem ausgestopften Bruno echt noch ewig miteinander diskutiert. Wir haben auch über ein Zitat gesprochen, das uns Albertus Dorfella während der Recherche mitgegeben hat.
Es bleibt das Problem, einen Weg zu finden, wie Raubtiere mit uns koexistieren können. Und der Mensch muss auch in der Lage sein, auf etwas zu verzichten. Verzichten heißt, dass man nicht mehr die Freiheit hat, in den Wald zu gehen, um seine Ruhe zu haben. Man kann den Wald nicht mehr nutzen, um Pilze zu suchen und seine Freizeit zu gestalten. Verzichten heißt, dass man mit bestimmten Dingen vorsichtig sein muss. Vor allem, wenn man weiß, dass es in bestimmten Gebieten Bären gibt. Die Verzichtserklärung beinhaltet, dass man sagt, ja, ich gehe in den Wald, aber ich muss auch den Bären erlauben, dorthin zu gehen.
Das finde ich völlig richtig. Und ich finde nicht, am Ende ist die Frage, ist der Bär dem Menschen zu nahe gekommen, sondern der Mensch ist dem Bären zu nahe gekommen. Und nicht an diesem letzten Wochenende, wo man dann halt diesen Bruno-Tourismus da hatte, wo die Menschen dann einfach versucht haben, möglichst nah ranzukommen, sondern halt vor bestimmt 100 Jahren wahrscheinlich, als man diese Gebiete so stark touristisch erschlossen hat, wo man Wanderwege, Radwege, alles Mögliche, Gondel hoch und alles Mögliche, dass diese Bären keinen Rückzugsort mehr haben.
Ja.
So, also ich finde, das ist der Kern des Problems eigentlich.
Es war schwierig im Jahr 2006, als man unter Druck eine Entscheidung fällen musste, wie man mit Bruno umgeht. Und es ist auch heute noch schwierig, den ganzen Fall fast 20 Jahre später zu beurteilen.
Und ganz ehrlich, wenn irgendwann wieder ein Bär durch Deutschland wandert und randaliert, dann wird es wieder schwierig. Darauf müssen wir uns wahrscheinlich einstellen.
Ihr habt in diesem Podcast viele Argumente gehört, die den Abschuss von Bruno rechtfertigen und genauso welche, die das Gegenteil zulassen. Bildet euch am besten eure eigene Meinung darüber. Und wenn ihr wollt, dann schreibt uns die gerne per Mail an wildcrimes@br.de. Findet ihr, dass der Abschuss von Bruno gerechtfertigt war? Oder war es eurer Meinung nach falsch, den Bären zum Abschuss freizugeben?
Wir haben im Vorfeld echt lange drüber nachgedacht, wie wir diese Podcast-Staffel beenden wollen. Aber im Museum, Auge in Auge mit Bruno, da waren wir uns dann sicher. Da hat sich nur eines richtig angefühlt.
So viel geredet schon,
ne? Ja, sorry Bruno, also stellvertretend für alle Menschen muss ich sagen, du hattest keine Chance.
Dann mit einer Entschuldigung zu enden, ist gut.
Das war La Familia, die vierte und letzte Folge von Wild Crimes Jagd auf Bruno.
Wenn euch das immer noch nicht genug Bären-Content war, dann checkt doch mal den Dokumentarfilm Gefährlich nah, wenn Bären töten, in der ARD-Mediathek aus.
Da geht's noch tiefer um das Bärenprojekt Live Ursus aus dieser Folge. Den Link zur Doku haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Wenn's euch gefallen hat, dann empfehlt uns am besten Leuten, die True Crime lieben. Oder lasst uns eine gute Bewertung da.
Wild Crimes ist ein Podcast von Julius Bretzel, Sabrina Höbel, Rebecca Markthaler und uns beiden, Dennis Müller und Anne Luckmann.
Es sprachen Rahel Comtes, Michael Kraftschick und Frank Mannhold. Regie Susi Weichselbaumer.
Ton und Technik Dagmar Petrus und Roland Böhm.
Sounddesign Christoph Brandner.
Redaktion Angelika Nörr und Eva Lell.
Formatentwicklung Anna Ellmann und Jasmin Körber.
Dramaturgische Beratung BR Story Team.
Formatidee Benedikt Angermeier.
Besonderer Dank an Lennart Bedford-Strom, Eileen Doan, Raphael Maric, Karina Müller, Katja Peisen-Petersen, Julia Rupprich und Tabea Schoser.
Wild Crimes ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.
Hey, hier ist nochmal Dennis. Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. In der Reihe Das war morgen hört ihr, wie AutorInnen im letzten Jahrhundert sich die Zukunft vorgestellt haben. Und was für sie damals die Zukunft war, das ist oft unsere Gegenwart. Es geht um künstliche Intelligenz, Klimakrise, Atommüll und viele andere gesellschaftliche Fragestellungen. Ihr merkt schon, viele der Themen beschäftigen uns noch heute. In großartigen Geschichten entwickeln die AutorInnen von damals Utopien und Dystopien dazu. Den Podcast Das war morgen findet ihr in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr wahre Verbrechen gibt's im RBB-Podcast Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Was trieb die Täter an? Und wie gelang es, sie zu überführen? Die beiden Hosts sprechen mit Ermittlerteams, Anwälten und Medizinerinnen über Geschichten, die auch die Verbrecherjäger nicht mehr loslassen.